Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute mal in Deutschland, auf der Straße der Romanik, im Pfahlbaummuseum am Bodensee und auf einem besonderen Radweg geht es auch ein bisschen nach Belgien. Ich bin Tina Witte. Der Fennbahnradweg zählt zu den schönsten in Europa und befindet sich auf einer alten Bahntrasse. Von Aachen über Belgien bis nach Luxemburg zieht sich die 125 Kilometer lange Strecke. Es geht durch wechselnde Landschaften und der Weg hält so manche kuriose Geschichte bereit. Astrid Korall ist die Strecke einmal abgefahren.
Bevor man durch wunderschöne Landschaften radelt, durch Wälder und Wiesen, muss man erstmal ein kleines Stück durch die Stadt zurücklegen. Am Bahnhof Aachen-Rote Erde beginnt der Fennbahnradweg. In Sichtweite eines alten Backsteingebäudes informiert eine Tafel in 4 Sprachen über die Strecke. Peter Büllmann aus Luzern und sein Bruder stehen davor, abfahrbereit.
Seit 1987 gehen mein Bruder und ich jährlich auf eine Radtour und wir haben in einem Geschäft den Radführer gesehen und gesagt, ja, das könnte was sein.
Die Brüder schwingen sich auf ihre Räder und lassen die Stadt schon bald hinter sich. Vor ihnen liegt ein asphaltierter, mehrere Meter breiter Weg. Die Strecke schlängelt sich meist durch idyllische Natur. 125 Kilometer von Aachen über Belgien bis nach Trois-Vierges in Luxemburg, das auf Deutsch Ulflingen heißt.
Das ist der längste grüne Weg auf einer alten Eisenbahnstrecke in Europa. 125 Kilometer am Stück. Und das war auch die große Stärke, dass es ein Projekt mit Deutschen, Belgiern und Luxemburgern war.
Erzählt Gilbert Perrin, der einer Vereinigung angehört, die sich für den Erhalt stillgelegter Bahntrassen einsetzt und dem die Entstehung des Fennbahnradweges maßgeblich zu verdanken ist. Dort, wo heute Radler und Fußgänger unterwegs sind, fuhren früher Züge. Sie hielten an Orten wie Monschau in der Eifel. Im Stadtarchiv, einem der ältesten Gebäude der Stadt, sitzt der Archivar Bernd Läufer.
Am 15. Mai 1882 unterzeichnet der damalige König Wilhelm von Preußen ein Gesetz, in dem er dann den Ausbau der Eisenbahnen festlegt. Und darunter findet sich dann auch die Eisenbahn, die von Prüm über St. Vith, Monschau nach Aachen-Rote Erde geht. Damit ist im Grunde genommen diese Grundsteinlegung der Fennbahn.
Die nahm 1889 ihren Betrieb auf. Viele Orte der strukturschwachen Region wurden verkehrstechnisch an die, wie Bernd Läufer es nennt, große weite Welt angeschlossen.
Was allerdings nicht vergessen werden darf, ist, dass auch ein großes Interesse seitens der Politik bestand, eine Nord-Süd-Verbindung zwischen den Kohlerevieren im Aachener Raum und im Ruhrgebiet und den Erzvorkommen in Lothringen zu schaffen.
Diese Verbindung führte durch ein Gebiet, das heute zu Belgien, seinerzeit aber noch zu Preußen gehörte. Einfach war das Gelände nicht zu erschließen, erklärt Klaus-Dieter Klauser, Ehrenvorsitzender des Geschichtsvereins im belgischen St. Vith, das ebenfalls an der Strecke liegt.
Wenn man sich den Streckenverlauf der Fennbahn ansieht, dann sieht man auch sehr viele Kurven, vor allem wenn man von Aachen ansteigt bis aufs Hohe Fenn, dann wieder runterfährt und so weiter. Diese Eisenbahn ist dann aber, als sie dann endlich in Betrieb war, zu einem Erfolgsschlager geworden.
Es wurden so viele Güter hin und her transportiert, dass man die Strecke ausbauen musste. Entlang der Trasse entstanden Cafés, Restaurants und Hotels und damit neue Arbeitsplätze. Und es kamen mehr Touristen, auch nach Monschau, sagt Archivar Bernd Läufer.
Und in dem Moment, wo die Fennbahn hier eröffnet worden ist, explodiert das quasi. Ne? Sie haben dann die Menschen aus der Aachener Umgebung, selbst aus Kölner und Düsseldorfer Gegenden, kommen plötzlich die Menschen nach hier, steigen in Monschau aus, schauen sich die Stadt an, steigen aber auch in umliegenden Orten aus und erwandern da die Landschaft.
Doch der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag brachten für die Fennbahn deutliche Veränderungen.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat Belgien Ansprüche gestellt, man müsse entschädigt werden für die Schäden, die angerichtet worden seien. Und dann hat man in Versailles beschlossen, ja gut, die Kreise Eupen und Malmö, die stehen dann zur Verfügung.
Belgien bekam aber nicht nur Teile Preußens, sondern auch einen großen Teil der Fennbahnstrecke. Züge mussten damit durch ein Drittland fahren, es wurden Zollgebühren fällig, die Strecke verlor an Attraktivität. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht besser. Im Gegenteil, erklärt Klaus-Dieter Klauser.
Die Ardennenoffensive hat der Bahn sozusagen den Rest gegeben. Viele Bauwerke waren zerstört, Tunnels, Brücken und so weiter. Strecken waren bombardiert worden. Der Verkehr, der Güterverkehr ist nach und nach auf LKWs umgestiegen und Personenverkehr ist Anfang der 50er Jahre auf Busse umgestiegen, sodass die Eisenbahn eigentlich keine Zukunft mehr hatte.
Ende der 1980er Jahre war Schluss mit dem kommerziellen Betrieb. Auf einem Teilstück im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens fuhren aber auch danach noch Züge. Sonderzüge mit Touristen, erinnert sich Anwohnerin Gertrud Goffert.
Die Ausflugszüge waren ja nur am Wochenende und die Kinder haben sich gefreut. Die haben Geldstücke auf die Schienen gelegt und haben dann geguckt, wie platt sie waren.
Allerdings währte auch das nicht lange. Anfang der 2000er rollte der letzte Zug über die Fennbahn. Was Holger David aus Monschau bedauert. Er engagierte sich in einem Verein, kümmerte sich mit um die Instandhaltung der Bahntrasse, brachte das alte Bahnhofsgebäude auf Vordermann.
Wenn Sie sehen, wie sowas von jetzt auf gleich kaputt geht, wo Sie jahrelang Ihre Freizeit mit investiert haben, und das schmerzt dann doch schon.
Neue Ideen für die alte Zugstrecke ließen nicht lange auf sich warten. Es entstand der Plan, daraus einen Rad- und Wanderweg zu machen. Ein Projekt von Deutschland, Belgien und Luxemburg, für das viele Fragen geklärt und unterschiedliche Vorschriften in den Ländern beachtet werden mussten, trotz eines vereinten Europas. Am Ende aber, sagt Gilbert Perrin, setzte sich der Wille aller durch, etwas gemeinsam zu erreichen.
Il y avait une volonté de trouver des solutions. On les a trouvées, puisque la Fennbahn existe. Donc, voilà.
Womit Holger David, der sich einst so stark für die Eisenbahn eingesetzt hatte, auch gut leben kann.
Ich persönlich finde den Radweg schon als Fortschritt, sage ich mal, für den ganzen Tourismus hier. Sonntags, wenn schönes Wetter ist, kann man sich als Fußgänger nicht auf den Radweg trauen, muss man einfach sagen. Aber ich glaube, es ist schon für alle eine sehr große Bereicherung geworden. Er ist auch schön zu fahren, ist auch sehr sehenswert.
Auf 125 Kilometern radelt man durch Wälder und Felder, über die Höhen der Eifel, durch Heidelandschaft und durch das Naturschutzgebiet Hohe Venn, das größte Hochmoor Europas, das der ehemaligen Bahnstrecke seinen Namen gab, und durch das beschauliche Tal des Flusses Ur. Man kommt an Viadukten vorbei oder fährt darüber, vorbei auch an einer Burgruine und einem Kloster. Mit im Schnitt 2% Steigung ist die Strecke nicht besonders steil, weil die Züge früher ein größeres Gefälle nicht geschafft hätten.
Das ist auch die Stärke der Fennbahn, dass wir auf einer fast flachen Strecke ein Land durchqueren, das hügelig ist. Die Landschaften sind abwechslungsreich. Es gibt Tunnel, es gibt Brücken, also es ist nicht eintönig. Es ist gut zu fahren und wir sehen sehr abwechslungsreiche Landschaften mit Tälern und so weiter.
Man merkt dem Streckenplaner Gilbert Perrin die Begeisterung an. Doch damit ist er nicht allein. Auch Stefan Wolf findet, dass die Fennbahn ein super Projekt ist, es sich gut auf der Trasse fahren lässt. Er macht mit Freunden eine Radtour. Gemeinsam stehen sie an einer Weggabelung und legen eine Pause ein.
Also schon spitze. Also ich meine, das ist nicht so schlimm mit den Steigungen, dass man das nicht auch mit ein bisschen Übung schaffen könnte.
Eine seiner Begleiterinnen, Uda Backer, hat sich etwas schwerer getan.
Also diese kontinuierliche Steigung, aber es ist machbar, doch. Und abends fühlt man sich gut, dass man es geschafft hat. Und durch die Natur, die Ablenkung, mal hier, mal da gucken, ist schon toll.
Nur an einer Stelle können Radfahrer so richtig ins Schwitzen kommen, zwischen Belgien und Luxemburg. Ursprünglich sollte die Strecke dort durch einen Tunnel führen, doch es kam anders, wie Alain Klein vom Nationalpark Ur erklärt, der weit vor dem stillen und mit Pflanzen überwucherten Tunneleingang steht.
Und dann wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich die Fledermäuse hier schon eingezogen waren. Und halt sehr viele verschiedene Arten von Fledermäusen, und somit stellt der Tunnel auf nationaler Ebene einen, oder auch internationaler Ebene, einen Hotspot für die Fledermäuse in Europa dar.
Und weil die Fledermäuse Vorrang haben, hat man nach langen Diskussionen entschieden, die Trasse führt nicht durch den Tunnel, sondern drumherum. Was für Radfahrer ein kurzes Stück mit einer 10%igen Steigung bedeutet. Dass auf der Fennbahn einmal Züge rollten, ist auch heute noch unübersehbar. Alte Bahnhöfe und Stellwerke, vor sich hin rostende Lokomotiven und Waggons, Signalanlagen, die auf einer Wiese stehen, sie erinnern an alte Eisenbahnzeiten. Nur selten sieht man noch Gleise. Auf einem Abschnitt fahren rote Draisinen, Touristen haben sich eine geliehen, treten in die Pedale und winken Radlern und Wanderern, die auf dem Weg neben den Schienen unterwegs sind. Und wer sich fragt, wie viele Kilometer er von Aachen aus schon geschafft hat, bekommt in regelmäßigen Abständen auf Schildern eine Antwort. Wie am Startpunkt informieren Tafeln entlang der Strecke über die Region. Und unterwegs kann man sich gelegentlich in Cafés stärken oder in nach vorne hin offenen Stahlhäuschen, die Waggons ähneln, eine Pause machen. Auf einem steht Röttgen, auf anderen Konzen oder Lammersdorf. Es sind kleinere Orte am Wegesrand. Größere gibt es auch, wie St. Vith in Belgien oder das idyllische Monschau in Deutschland. Hier vermietet Uwe Kolke seit einiger Zeit Fahrräder.
Abends ist es hier wirklich richtig ruhig. Wunderschön. Man kann die Stille quasi hören, die Vögel. Man hört kaum ein Auto, das ist unheimlich angenehm. Das ist wirklich eine der ruhigsten Ecken, die wir hier in Monschau haben.
Das Besondere an der Fennbahn ist ihr Verlauf. Ohne es zu merken, überquert man auf einem Teilstück nicht nur einmal die Grenze von Deutschland nach Belgien, sondern mehrfach.
Wir sind hier an der Straße, die von Aachen kommt, weiter nach Monschau geht. Und auf der rechten Seite ist schon Belgien, Peterschensfeld. Und hier auf der linken Seite ist die Bundesrepublik. Und wir stehen hier auf dem Bahnhofsgelände Rötschen, Bahnhof Rötschen, der zur Fennbahn gehört. Und da die Fennbahn in ihrem ganzen Verlauf hier zu Belgien gehört, sind wir hier zwar in Deutschland, aber auf belgischem Territorium.
Erzählt der Historiker Herbert Ruhland. Denn was mit dem Versailler Vertrag 1919 besiegelt wurde, gilt noch heute. Die Fennbahnstrecke ist größtenteils belgisches Hoheitsgebiet und führt mancherorts mitten durch Deutschland, teilt die Bundesrepublik also. So entstanden kleine Inseln, Exklaven.
Und ich weiß nie, ob ich in Belgien oder in Deutschland ist. Das ist so kompliziert. Ja.
Herbert Ruhland kann viele kuriose Geschichten erzählen. Von einer Familie etwa, die vor langer Zeit auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände des Ortes Lammersdorf und damit in Belgien wohnte.
In Belgien war es damals so, wenn da jemand geboren wurde, wurde er automatisch Belgier. Ne? Und das wollten die Leute nicht, das waren ja Deutsche. Ne? Und dann ist die Mutter, die hatte drei Kinder, angeblich, wie jedes Kind geboren wurde, auf der Brare, da rausgebracht worden in ein Nachbarhaus und hat da ihre Kinder gekriegt. Und so haben die deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt. Ne?
Auch Gertrud Goffert lebt seit rund 40 Jahren in Belgien, in einem Haus am Bahnhof des deutschen Ortes Monschau.
Dieses Haus ist das einzige, was hier zu Belgien gehört. Rechts und links, in alle Richtungen ist Deutschland. Und das gehörte früher zur Bahn, war also die Bahnmeisterei und Wohnungen für Bahnbeamte. Deshalb ist das auf belgischem Gebiet.
Der belgische und der deutsche Briefträger bringen die Post. Und als einmal bei ihr eingebrochen wurde, kam die belgische Polizei.
Wir haben das Haus renoviert und irgendwann ist eingebrochen worden. Und alle Nachbarn haben uns ausgelacht und haben gesagt, wir hätten die Feuerwehr gerufen, weil die belgische Polizei hatte blaue Uniformen. Inzwischen gibt es in Deutschland auch blaue. Es ist also schon etwas länger her.
Auch Clemens Peters kennt die Strecke aus dem FF. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über 80 und steht an einer Stelle des Radweges, die eine gute halbe Stunde südlich von Monschau liegt. Peters zeigt nach rechts und links.
Wenn Sie hier schauen, da wo die Garage ist, dann ist da war der deutsche Zoll. Und hier nebenan, ja, das ist jetzt abgerissen, das war der belgische Zoll.
Wer in einer deutschen Exklave wohnte, musste früher seinen Ausweis vorzeigen, um nach Hause zu kommen. Und musste alles verzollen, was viele nicht taten. Gerade nach dem Krieg blühte der Schmuggel zwischen beiden Ländern.
Der Schmuggel ist eine Krankheit.
Die Zollhäuschen sind längst abgebaut. Heute ist nicht mehr zu erkennen, welches Land rechts oder links der Strecke liegt. Es gibt auch keine Schilder, auf denen Belgien oder Deutschland steht. Trotzdem kann es im Alltag ab und an zu Problemen kommen.
Wie ich einmal hier fahre, da kam einer mit dem Roller da. Da rufe ich die deutsche Polizei nach. Da müssen die belgische Polizei, da ist ein belgisches Hoheitsgebiet.
Und bei einem Unfall sind auf einem Teilabschnitt belgische Behörden und Rettungsdienste zuständig, erklärt Christoph Hendrich von der Tourismusagentur Ostbelgien.
Wenn wirklich auf der Bahn und sind im Grunde genommen 10 Meter belgisches Territorium durch deutsches Territorium und wenn dort jemand Hilfe benötigt und auch auf der Strecke bleibt, dann ist es eigentlich Sinn und Zweck, die belgischen Rettungskräfte zu verständigen. In der Praxis weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird da wahrscheinlich nicht so genau hingeschaut. Also wenn jetzt auf der deutschen Seite jemand schneller ist, dann wird er nicht Stopp sagen.
Unfallfrei haben Tom und Helmer Boomfalk aus Leer ihren ersten Tag auf der Fennbahnstrecke bewältigt.
Ich finde diese Kombination, also so das Gefühl zu haben, dass man so ein anderes Land schon mal am Rand so wahrnimmt, das war wirklich klasse.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses mit Belgien und Deutschland, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe eher auf die Natur geachtet und wir haben uns gut unterhalten zwischendurch.
Natur pur heißt es auch auf dem letzten Stück der Fennbahn in Luxemburg. Von oben hat man schließlich einen Blick auf den Bahnhof von Trois-Vierges, das eher unspektakuläre Ziel der 125 Kilometer langen Fennbahnroute. In einem Café sitzt Carlo Schröder, der sich im Gemeinderat des Ortes engagiert.
Die Fennbahn ist für uns ein touristischer Anhaltspunkt. Da kommen sehr, sehr viele Leute. Deutschland, Belgien, Holland. Ich habe auch schon Menschen aus Amerika getroffen, die hier auf der Durchreise waren und auf einmal auf der Fennbahn da gesichtet wurden mit dem Fahrrad. Also die kommen von überall her.
Der Ausbau der Fennbahn zu einer Radstrecke hat sich aus Sicht vieler gelohnt. Und wer sie einmal abgefahren ist, wird dem sicherlich zustimmen.
Die Straße der Romanik gibt es seit mehr als 30 Jahren. Mit einer Vielfalt mittelalterlicher Baudenkmäler ist sie eines der touristischen Magnete Mitteldeutschlands. Die Route verbindet romanische Bauten wie den Magdeburger Dom, den Domschatz in Halberstadt und die Kaiserpfalz Memleben und gibt einen geschichtlichen Einblick in die Zeit zwischen 950 und 1250 in der Region des heutigen Sachsen-Anhalt. Sven Wuttke war auf der Straße der Romanik unterwegs.
Mit einem riesengroßen Schlüssel öffnet Gunther George die Doppelkapelle, die auf einem Felsen über Landsberg thront. Seit knapp 40 Jahren kümmert er sich um die alte Dame, wie er den romanischen Bau liebevoll nennt. Besonderheit: eine schwitzende Marmorsäule.
Lange Kälte, dann rasche Wärme. Als wenn sie mit der Blumensprühflasche so die Oberfläche benetzen. Es sind richtig so Wasserperlen kondensiert. Das ist physikalisch bedingt durch das Material des Marmors, der kristallin und porendicht ist. Im Winter kann das durchaus sein.
Ganz in der Nähe führt die Straße der Romanik zur Stiftskirche auf dem Petersberg. Gemeinsam mit drei Schwestern und zwei Brüdern belebt Susanne Schmidt diesen Ort.
Viele kulturinteressierte Menschen kommen, suchende Menschen, Pilger, die auch auf dem Lutherweg sind. Gottsuchende Menschen, würde ich auch sagen. Und das finde ich auch was sehr Wichtiges, also dass die Kirche für alle offen ist.
Hoch oben über dem Selketal schwört Joachim Schümala auf einen ganz anderen Ort der Ruhe.
Wenn jemand von einer Großstadt kommt, erst einmal geht er durch den Wald und dann steht ja vor der Burg Falkenstein. Ein wahnsinniges Panorama mit der Schildmauer und mit dem Bergfried. Und dann können Sie hier fernab vom Lärm von Autobahnen und allem Möglichen die Burg genießen. Und diese Burg zeigt natürlich auch eine Baugeschichte von der Romanik bis zum Historismus.
Auch das Kloster Helfta in der Lutherstadt Eisleben liegt direkt an der Straße der Romanik. Seine Kirche St. Marien ist für die Priorin Schwester Christiane ein idealer Ort innerer Einkehr.
Sie fängt sehr gut ein, was für die Zisterzienser ganz typisch ist. Es soll die Möglichkeit vermitteln, hier kann ich ganz unbeschwert all das Unnütze, all das Belastende von meinen Schultern abschütteln und einfach den Geist unbeschwert nach oben ziehen lassen. Und diese Nüchternheit der Kirche spricht sehr viele Besucher an.
Die Straße der Romanik ist quasi eine Endlosschleife. In Form einer Acht schlängelt sie sich durch ganz Sachsen-Anhalt. Ihre Taille bildet das Zentrum und kurioserweise steht hier heute mit dem Magdeburger Dom eine gotische Kathedrale. Aber die Grablege Otto des Ersten im Vorgängerbau war freilich romanisch geprägt. Die Dichte an romanischen Baudenkmälern ist in Sachsen-Anhalt schier einzigartig in Europa. Inzwischen 88 historische Bauten reihen sich an der 1000 Kilometer langen Straße der Romanik auf wie an einer Perlenkette. Auch für Ministerpräsident Rainer Haseloff gar nicht so einfach, drei Highlights herauszupicken.
Memleben würde ich auf jeden Fall mit erwähnen, weil da eben Geschichte zu erleben ist. Dann würde ich auf jeden
jeden Fall Quedlinburg mitnehmen. Und dann wird es schon kritisch, weil auf die drei müsste ich eigentlich 10 bis 15 mindestens setzen. Also ganz im Norden würde ich nach Arendsee fahren. Wer dort in dieser Kirche durch den Restkreuzgang auf den See schaut, der weiß, dass man diesen Eindruck nie vergessen wird.
Nach Angaben des Landes Sachsen-Anhalt gehört die Straße der Romanik zur Top 10 deutscher Ferienstraßen. Sie ist inzwischen Teil der europäischen Kulturroute Transromanica und sie wird jährlich von mehr als 1,5 Millionen Gästen besucht.
Das Pfahlbaumuseum in Unteruldingen ist UNESCO-Weltkulturerbe. Es gehört zu den Attraktionen am Bodensee und es ist eines der meistbesuchten Museen Europas. 23 der Stein- und Bronzezeit nachempfundenen Häuser geben Einblicke in die jahrtausendealte Menschheitsgeschichte. Vor kurzem wurde ein spektakulärer Erweiterungsbau eröffnet und den hat sich Thomas Igné genauer angesehen.
Eine fensterlose Fassade aus verwittert anmutenden Holzlatten, leicht schräge Giebel und im Inneren eine massive offenliegende Dachgebälkkonstruktion aus hellem Holz, die in sich leicht gedreht ist. Einen rechten Winkel sucht man hier vergebens. Das neue Gebäude ist ein futuristischer Bau mit 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, der den Besucher gleich zu Beginn des Freilichtmuseums darauf einstimmen will, was ihn erwartet. Und er will eine Verbindung herstellen zu den prähistorischen Pfahlbaufeldern, die sich 500 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von 200 Metern befinden. Museumsleiter Gunter Schöbel.
Das Haus ist in sich selber auch ein Pfahlbau. Es steht auf 81 Pfählen mit 25 Metern Länge und darüber ist ein vollständig aus Holz gebauter Bau errichtet, der einem umgedrehten Einbaum ähnelt. Dieser Bau dient der Aufgabe, das Weltkulturerbe der Pfahlbauten darzustellen und vor allem auch das bestehende Museum, um einige Elemente zu ergänzen.
Im Untergeschoss des Neubaus taucht der Besucher in die Unterwasserwelt ein. Eine Installation mit Glaskörpern simuliert das Spiel von Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche und vermittelt den Eindruck, als würde man tauchen und nach oben schauen. Und Originalpfähle und Funde, die im Bodensee gemacht wurden, geben Antwort auf die Frage, wie die Menschen der Stein- und Bronzezeit vor 5000 Jahren gelebt haben. Wie gingen sie zur Jagd, was haben sie gegessen und wie haben sie sich gekleidet? Die Artefakte, unzählige Pfeilspitzen, Angelhaken, Tonkrüge, Getreidekörner, Schmuckstücke oder Textilfragmente sind in großen rautenförmigen Vitrinen inszeniert. Der Museumsarchäologe Fritz Walter.
Wenn man alles nur auf dem Boden der Vitrine präsentieren würde, wäre es ein bisschen fad. Und daher haben wir uns entschieden, einige Exponate in den Raum zu bringen. In diesem Fall sind es 132 Feuerstein-Pfeilspitzen, jede einzeln mit einem hauchdünnen Nylonfaden befestigt, sodass sich hier eine Art Wolke ergibt. Und das macht insofern auch Sinn, weil diese Pfeile flogen ja früher. Ne? Sie sind ja mit dem Bogen durch die Luft ins Ziel befördert worden. Und diese aufsteigende Wolke, das ist sehr gut geworden.
Ein Gefühl für die Unterwasserwelt und wie die Archäologen dort arbeiten, bekommt der Besucher im sogenannten Archeorama, einem Raum mit Taucheranzügen und Sauerstoffflaschen, von dem aus man in einen multimedialen Raum mit einer 3D-Installation gelangt und selbst zum Unterwasserforscher wird, ohne dabei nass zu werden. Über den Kopf braust ein Motorboot, an die Wände sind Fischschwärme und Pfahlbaufelder projiziert und im Off unterhalten sich Taucher über ihre Beobachtungen.
Jetzt sind wir direkt über der ehemaligen Pfahlbausiedlung.
Warum wurde damals überhaupt auf dem Wasser gebaut?
Hier waren die Menschen direkt am Bodensee, konnten Fische fangen, die waren sicher.
Nach dem Tauchgang der etwas anderen Art öffnet sich eine Tür und führt hinaus aus dem Museumsgebäude zum Rundgang durch die Freilichtanlage. Nochmals Museumsleiter Gunter Schöbel.
Man lernt kennen, dass archäologische Forschung den Ausgangspunkt bildet, wie Rekonstruktion aus den Fragmenten sich vollzieht und ist dann im rekonstruierten Dorf, indem man über die originalen Nachbildungen, über die Hausinneneinrichtungen, die Hinweise zu Handwerk, Technik und Leben in der damaligen Zeit weiter informiert wird durch unsere Guides, die dann das Wissen konkret vermitteln.
8 Jahre hat die Planung des neuen Museumskomplexes gedauert, 18 Monate der Bau. Ein Gewaltakt für den Museumsverein. Herausgekommen ist ein Haus, das allen Ansprüchen an moderne, nachhaltige Architektur und zeitgemäße, attraktive Geschichtsvermittlung genügt. Sei es unter Wasser im Erdgeschoss, als auch in Schaukästen über Wasser im Obergeschoss. Dort gibt es nicht nur Einblicke in die Anfänge des Pfahlbaumuseums, sondern auch viele Leihgaben und Schenkungen von Privatsammlerinnen und Sammlern. Schließlich ist das Sammeln die Keimzelle des Museums.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle Sendungen auch in der ARD Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann dreht sich alles um Käse. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.